bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerinnen, hallo Marco Fritz.
Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch. Geht's dir gut?
Ja, es geht mir gut und wenn du dich an unsere Autofahrt erinnerst, ich könnte hier zwei Dinge dir erzählen. Gut, dass ich jetzt endlich mein Nosferatu-Vinyl-Soundtrack bekommen habe, ist eigentlich nicht interessant für irgendwen da draußen, aber ich erzähle es dir trotzdem. Und dann hattest du ja gesagt oder meintest du irgendwie von wegen Nosferatu UHD und Blu-ray in der Keepcase? Das ist ja nicht so, ne? Da habe ich das Ding einfach beim Saturn stehen lassen und dachte mir nur so, wie verrückt, ne? Früher hat man irgendwie darüber oder ich irgendwie darüber nachgedacht, ja, was macht das für einen Sinn, eine Blu-ray und eine DVD? Jetzt habe ich dir ja damals gesagt, was das für mich für einen Sinn machen würde. Jetzt habe ich beides gar nicht gekauft und warte, bis beides günstiger wird, um dann beides in etwa für den gleichen Preis zu bekommen.
Kauf dir doch mal für einen kleinen Taler erstmal einen 4K-Player. Ist ja jetzt unabhängig davon, dass dein Beamer kein 4K-Beamer ist, kannst du ja trotzdem drüber abspielen dann.
Ja, aber warum soll ich mir jetzt noch der Blu-ray-Player läuft,
einen neuen Beamer.
Der andere. Nee, ich glaube, ich kaufe mir danach nie wieder einen Beamer. Das habe ich mir eigentlich so, ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Da gucke ich ja jetzt schon, ich habe ja jahrelang jetzt wirklich nur auf dem geguckt, aber nachdem ich den Fernseher da hatte und dann irgendwann den UHD-Player, habe ich dann doch gedacht, so ist ja irgendwie auch nicht so schlecht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es lebt alles und gut ist.
Kennst ja jetzt meinen Fernseher, der ist ja jetzt nicht so klein. Da redet man auch von einer Diagonale von knapp 2 Meter. Aber ich habe gemerkt, dass der Sound für mich einen Unterschied macht. Also einfach, ne, weil ich habe eben hier eine Dolby Atmos Anlage und wenn ich das Richtige gucke, auch wenn es nur irgendwie kleine Genrefilme sind, dass dieses Gesamterlebnis zwischen Bild und in Kombination mit dem Klang für mich einfach immer, also viel, der Klang viel wichtiger ist als ein großes Bild jetzt am Ende des Tages. Die Kombination macht's eben.
Ah ja, okay.
Ja, ich hab einen bunten Blumenstrauß. Das klingt immer so viel. Aber wie jetzt in den letzten, weiß nicht, schon seit einigen Jahrzehnten sich eingependelt habe, habe ich heute 3 Filme mit. Aber lass mich ganz kurz, bevor ich was Falsches sage. Ich bin sehr aktuell unterwegs und auch was aus meinem Geburtsjahr. Und ich habe da noch was aus den, 2014 müsste es, glaube ich, sein. Ja, also ich bin, aber die Filme könnten und ja, sind gar nicht so unterschiedlich. Ach, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich habe auf jeden Fall schöne Filme mit.
Ja, sehr schön. Ich habe nur italienische Filme diesmal dabei. Ich dachte mir, komm, weil ich war bis vor 2 Tagen hatte ich eigentlich noch gar keinen wirklichen Plan, was ich mitbringe. Ich hatte einiges geguckt und auch einiges vorbereitet. Bei der einen Sache war ich mir eigentlich sicher, die bringe ich nicht mit. Den Text habe ich geschrieben und schon veröffentlicht. Delirium, ganz, ganz schrecklich. Aber da muss ich jetzt nicht nochmal von anfangen. Der Delirium,
mit diesem Glatzkopf und Sonnenbrille.
Okay.
Der kam irgendwie letztes oder vorletztes Jahr von 88 in England. Da habe ich ihn gekauft. Und auch bereut. Was ich jetzt irgendwie noch mal groß in den Player, glaube ich, schieben würde.
Du hast sehr viel weniger bezahlt als ich dafür und ich bereue mich
manchmal
selbst dafür. Lass uns die Diskussion nicht führen. Du weißt ja, welche Dinge ich manchmal sammle und manchmal auch mich frage, warum.
Ja okay.
Und das Ding ist nur, ich habe dann es ist eine absolute Unverschämtheit, diesen Film mit diesem absolut fast teilweise gar nicht mehr verständlichen deutschen Ton zu veröffentlichen. Dann habe ich direkt in die Synchronisation, in den Originalton geschaltet, weil, ne, ist ja dabei auch Wumpe, weil ich mir dachte, okay, damit kannst du vielleicht irgendwas retten. Aber die Leute sind ja auch im Original so dusselig, dass du einfach das nicht erträgst. Also dieser Typ mit der Glatze, ich habe wirklich lange nicht mehr sowas gesehen. Das war, weiß ich, wie so ein animierter Wegmann, ne? Naja, egal, darum soll es nicht gehen. Genau, und das andere, war ein Troma-Film, aber da habe ich mir gedacht, komm, da haue ich auch den Text raus. Deshalb mache ich es hier italienisch und ja, es ist ziemlich klebrig heute.
Das ist doch schön.
Und
wer von uns beiden mag denn hier anfangen?
Dann fang du doch einfach an.
Ich fang an und ich bringe das Pendant zu Italien, denn wir gehen in den fernen Osten nach Japan. Ich bin sehr asiatisch heute angehaucht. Ich habe 2 Japaner mitgebracht und einen Amerikaner. Das klingt wie so ein Freudenhaus, aber und würde ganz gerne starten in meinem Geburtsjahr im Jahr 1976 und habe Assault Jack the Ripper mitgebracht von Yasuharu Hasebe.
Ah ja, da bin ich jetzt gespannt.
Ja, das ist, der Mann selber ist ein Veteran des japanischen Genre-Kinos und ist ja bekannt für seine Beiträge zur sogenannten Roman-Porno-Reihe des Studios Nikatsu. Es gab so eine Welle in den 70ern, die sogenannte Violent Pink Welle. Das ist so das japanische Exploitation-Kino, was Japan oder was ja nicht überrollt hat, aber was es in Japan in den 70er Jahren gab. Das Studio, was im Grunde genommen eigentlich nur so Soft-Pornos gedreht hat zu der Zeit, um sich über Wasser zu halten, wollte irgendwie neue Wege gehen, beziehungsweise die hatten, glaube ich, gar nicht so argen Plan, was er da macht. Denn der Yasuharu Hasebe wollte so, ja, so ein bisschen andere Wege einschlagen. Worum geht's in Assault Jack the Ripper? Es geht auf jeden Fall nicht um Jack the Ripper. Es hat nichts mit der historischen Figur oder mit auch nur ansatzweise der Geschichte des Jack the Rippers zu tun. Denn hier steht im Mittelpunkt der Handlung zwei Figuren, nämlich Tamaki Katsura. Das ist so eine, ja, schüchterne, scheinbar unscheinbare Bäckereiangestellte und Yusuke Kasato. Das ist so ein ganz introvertierter Bäcker in dieser Bäckerei. Also der macht wirklich tolle Torten. Und die Wege kreuzen sich eben in dieser Bäckerei und die beiden gehen eine Liebesgeschichte ein, also eine Liaison. Und die wird relativ schnell krankhaft, denn in so einer ganz arg verregneten Nacht sind die beiden unterwegs und fahren eine offensichtlich verwirrte Frau versehentlich an. Und diese Frau ist so irgendwie, die ist nackt, also die ist wirklich verwirrt, ja. Und die will dann irgendwie steigen ins Auto ein, auf jeden Fall wird das alles ganz creepy, die schmeißen die aus dem Auto raus und sie sagt so, komm, fahr schnell los, die Frau hält sich fest und dabei stirbt diese Frau. Und das löst was in den beiden aus, nämlich, ja, eine sexuelle Erweckung. Also die werden geil dadurch, dass sie jemanden offensichtlich umgebracht haben und haben dann irgendwie tollen Sex. Und das wirkt für die beiden wie so ein Katalysator. Also der Adrenalinschub, den die dann offensichtlich beim Töten von Leuten bekommen, wird zur sexuellen Erweckung. Und was daraus resultiert, ist eben eine Spirale aus Gewalt und Lust und dann auch irgendwann Kontrollverlust. Und ich meine, wir sind hier im Jahr 76 und das ist schon, also dafür ist Zeichen dieser Film, die Eskalation, die man dann da mitbekommt, der geht 72 Minuten, der Film, also ziemlich überschaubar, mit erschreckender Konsequenz nach. Also wir haben hier nicht irgendwie so zwei klassische Bonnie und Clyde-Typen, also keine irgendwelche Outlaws mit Charme. Vielmehr haben wir hier zwei Protagonisten oder Antagonisten vielmehr, die so durch sind und so eklig sind, ja, dass das, ich habe da gesessen, also da gibt's auch nichts irgendwie, man kann sich an nichts festhalten in diesem Film, die sind einfach alle widerlich und die driften auch immer wieder, immer weiter ab. Das hat mich von der, das ist ganz clever gefilmt, weil es gibt nichts mit Wegblenden, also oft blendet man erst gar nicht hin, also man sieht nicht alles sehr explizit, der ist extrem brutal für ein 76er Baujahr, aber der hat mich so von seiner, Distanzierung, also von seiner Machart zwischendurch an Henry, Porträt eines Serienkillers erinnert. Also der hat so eine ganz seltsame Leere, dieser Film, die dann umso erschreckender ist eben, wenn diese Taten erfolgen. Das ist aber tatsächlich auch erst nur in der ersten Hälfte, denn irgendwann wird das relativ, ja, nicht absurd, aber beliebig. Die entwickeln dann so Spielchen, die eine Frau entführen sie, die bringen sie dann auf den Friedhof, da muss sie ihm einblasen und dann muss er sie mit der Zunge befriedigen und dann sagt sie irgendwie so, los jetzt, und dann sticht er, das ist dann sein Markenzeichen, wird, dass er schlitzt Frauen mit dem Messer von der Vagina aufwärts auf. Das ist wirklich hart. Okay. Also man sieht es nicht, man sieht es nicht explizit. Das ist von der Soundebene her schon explizit, mehr als explizit genug. Das war ein Riesending damals in Japan. Also die Leute haben das irgendwie gar nicht in irgendeinen Kontext bringen können, wie auch, ja. Man hat das irgendwie im Nachgang, habe ich gelesen, als Kommentar gesehen auf die japanische Nachkriegsgesellschaft, also dieses entfremdete, zutiefst irgendwie sexualisiert und zugleich emotionslos. Das passt vielleicht auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da nicht einfach nur einer, also der Regisseur, drauf aus war, Aufsehen zu erregen.
Aber ist ja schon durchaus interessant, ne? Also, dass die Japaner das dann halt im Grunde direkt so, dass sie gucken, so, was könnte das sagen, aussagen, gibt's da überhaupt eine Message und so? Und jetzt hier in Deutschland wäre der Film einfach direkt verschwunden, weil das geht ja gar nicht.
Ich weiß gar nicht, ja, genau. Der wäre hier, wenn der überhaupt veröffentlicht worden wäre, ich glaube, er kam hier nie raus, wäre der eh einkassiert worden, weil der so von der Thematik her in so einer Kerbe wie so Sachen wie Last House on the Left, also auch so eine gewisse Perversität mit sich bringt. Aber eben von der Machart eher so europäisches Autorenkino repräsentiert. Also der ist wirklich wertig inszeniert. Ja, du hattest
den Ausschnitt gezeigt. Genau. Also das war dieser Ausschnitt, von dem du sprachst.
Ja, genau. Der ist wirklich wertig inszeniert. Der sieht wirklich hübsch aus und das sind auch keine schlechten Schauspieler. Es ist aber ein hochgradig unangenehmer Film, aber hocheffektiv, wo man sich so unangenehm berührt fühlt. Ja. Ich hab den in zwei Teilen geguckt. Ich habe den zuerst ausgemacht, weil ich tatsächlich auch dann an dem Abend zu müde war, irgendwas auf Japanisch mit englischem Untertitel zu schauen. Aber jetzt dann, ich habe ihn dann komplett nochmal neu geschaut. Das ist ein faszinierender Film. Es ist so, genauso wie Henry Portrait eines Serienkillers, den ich ja eben erwähnte, nichts, was man irgendwie so mal so, oh, heute habe ich Lust auf einen Film reinschmeißt. Aber diese Dynamik, die beiden Charaktere da entwickeln, das ist schon interessant dargestellt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, Assault Jack the Ripper, ich habe mir den Originaltitel, weil ich ihn eh nicht aussprechen kann, nicht notiert, aber von Yasuharu Hasebe ist auf jeden Fall etwas, kriegt man für relativ kleines Geld, also weit unter 20 Euro in Großbritannien. Sollte man mal reinschauen, wenn man die Finger da günstig dran bekommt.
Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und ja, sah auch nett aus. Hat mich auch so ein bisschen an Visitor's Q erinnert, muss ich sagen. Der ja auch so sehr authentisch und realistisch wirkt, ne? Ja, ich war in der Welt der Djangos, der Ringos, der Santanas und der Sartanas unterwegs und habe mir den ersten Film mit dem Namen Sartana angeguckt. Also in Deutschland heißt er Sartana und er heißt im Original Mille Dollari sul Nero und ist eine deutsch-italienische Koproduktion aus dem Jahre 1966 von Alberto Cardone und ist tatsächlich ein ziemlich populärer Western, Italo-Western, auch ein sehr harter Western, aber darauf gehe ich dann gleich ein, nach der Handlung. Johnny wird nach 10 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Als er in seine Heimatstadt zurückkehrt, stellt er fest, dass sein Bruder Sartana diese mit seiner Bande fest im Griff hat. Als selbsternannter General erpresst Sartana die Bewohner der Stadt, beutet sie aus oder bringt sie einfach um. Johnny ist erschüttert über die Entwicklung seines Bruders, die von ihrer alkoholkranken Mutter offensichtlich einfach so hingenommen wird. Dann muss er feststellen, dass sein Bruder auch noch seine einstige Geliebte geheiratet hat, die er aber wie Dreck behandelt. Johnny wird klar, dass er seinen Bruder und seine Bande ausschalten muss, doch die Bewohner der Stadt halten ihn ebenfalls für einen Mörder, denn schließlich wurde er einst als solcher verurteilt. Ja, ich habe den Film deshalb geguckt. Ich gehe ja nicht immer unbedingt gerne auf Veröffentlichungen ein, aber da diese wirklich herausragend ist in Sachen Bild, erwähne ich das jetzt nochmal explizit. Weil Sartana ist ja jetzt jüngst von Subkultur als Blu-ray mit einem 4K-Master erschienen. Und wo wir eben bei meinem Fernseher waren, kommt dieser Film natürlich richtig krass zur Geltung. Aber das liegt auch mitunter daran, dass der auch einfach wirklich richtig gut fotografiert wurde. Also visuell ein absolut hochwertiger Italo-Western. Der so, ich würde nicht sagen, dass er jetzt in der Leone Corbucci-Ebene angesiedelt werden müsste, aber kurz darunter, ja. Das ist eigentlich wirklich so ein ziemlich cooles Teil, weil der halt auch wirklich keine Sekunde langweilig ist und weil der einfach auch unglaublich gut besetzt wurde. Anthony Steffen ist ja einer, der im Grunde in jedem zweiten Italo-Western irgendwie mal dabei war. Ein ziemlich guter Schauspieler für solche Rollen des Outlaws oder Kopfgeldjäger oder Pistolero, wie auch immer. Aber Anthony Steffen ist hier von Anfang an, also ich habe ihn lange nicht mehr mit so einem eiskalten Gesichtsausdruck gesehen. Das ist wirklich so ein Ausdruck, der ist wie reingemeißelt. Und er hat halt auch dementsprechend schlechte Laune nach 10 Jahren Gefängnis. Zumal, er da halt auch unschuldig dran ist. Aber okay. Das wird dann in der späteren Entwicklung des Films dann doch mal erzählt. Also man geht einfach davon, man weiß es eigentlich von Anfang an und man traut ihm einfach so. Und dann erleben wir Gianni Garco in seiner ersten Italo-Western-Rolle als Satana. Und da ist wirklich der Wahnsinn am Schwingen. Ich hatte irgendwo gelesen, deshalb hatte ich das in meine Kritik gar nicht reingeschrieben. Ich hatte es aber vorher schon gedacht. Irgendwo stand dann damals so von wegen hier, so Klaus Kinski hätte die Rolle wunderbar auch spielen können. So. Und das war auch mein erster Gedanke, weil Gianni Garco hat auch so blonde Haare. Und ihm steht der Wahnsinn so hart in der Fresse und er ist so widerlich. Und der schlägt seine Frau, der tritt auf sie ein. Der ist eigentlich nur am Morden und seine Machtspielchen am Spielen. Und das ist halt wirklich toll, diese beiden Heroes des Italo-Westerns zu sehen. Der eine war da schon gut dabei, was die Filme anging, also Steffen. Und Garco ist dann ja nachher immer wieder auch benutzt worden, auch später. Es gab danach ja dann diese Satana-Filmreihe und die hat aber nichts mit diesem Satana hier zu tun. Satana war einfach ein Name, den haben sie sich ausgedacht. Und danach folgten dann Satana-Filme, ebenfalls mit Garco, teilweise auch, glaube ich, im ersten, da spricht er kein Wort oder so. Und die sind dann quasi so ein bisschen aufeinander aufbauend, nicht wirklich, aber die haben dann halt deshalb diesen Satana-Namen, weil auch die Figur da weiter so heißt. Aber diese Figur hier, die heißt einfach auch nur Satana, ist im Grunde wie Django. Der ja auch zu dieser Zeit rausgekommen ist, wo dann halt diese ganzen Django-Filme kamen, in denen ich in einem wirklich Django dabei war. So, und so haben wir halt viele, diese Ringos, die Satanas, und eigentlich sind sie alle unabhängig und werden auch nicht immer von den gleichen Darstellern verkörpert. So, aber hier ist einfach, das ist so der erste, mit 66 ist der ja noch relativ früh so auf der Italo-Western-Reihe. Und das Problem, was der hat, ist bei der Gewalt. Also hier wird wirklich ziemlich viel getötet. Der Bodycount explodiert förmlich. Und es werden auch Frauen erschossen und alles. Nur man sieht halt kein Blut. Das ist halt das Problem in diesem Genre. Wenn die jetzt hier auch noch alle ausbluten würden oder es spritzen würde, dann wäre das Ganze noch viel fantastischer, weil realistischer. Und so fallen sie einfach um. Aber es gibt ja dann diese andere Brutalität hier, wenn er halt auf seine Frau einschlägt und sowas. Und das ist halt einfach sehr räudig. Und man hat hier manchmal auch so Momente, da geht der Film fast in so eine mystische Welt, wenn die beiden Brüder aufeinander stoßen. Und Satana schafft es nicht, seinen Bruder zu töten. Das ist ganz wichtig in dem Film. Obwohl er so ein unglaublicher Psychopath ist, das schafft er irgendwie nicht. Weil er will auch nicht vor seiner Mutter dumm dastehen, die alkoholkrank ist und auch immer irgendwie so eine Wahnsinnige dann hier im Haus sitzt und angeblich gar nichts davon mitbekommt, wie scheiße ihr Sohn Satana ist. Sie will's nicht, deshalb trinkt sie wahrscheinlich. Und dann schieben sich manchmal die Wolken vor die Sonne und man hat das Gefühl, das Bild wird plötzlich golden. Und dann denkt man, okay, das sind wie so zwei so Überwesen, die sich da duellieren, so zwei Dämonen, weil man halt dadurch auch diesen Schattenwurf in den Gesichtern überall hat. Also der Film ist wunderbar fotografiert und die Lichtsetzung und Schattensetzung, das ist alles wirklich richtig edel, auch wenn er halt inhaltlich nicht viel zu bieten hat, ne? Aber dadurch, dass er halt permanent auf Action ist, permanent auf Charaktere setzt und Bilder setzt, kommt es ja auch wirklich zu überhaupt gar keiner Langeweile bei den 85 Minuten. Und das ist so ein Film, den würde ich jedem empfehlen, der jetzt grundsätzlich keine Abneigung gegen Italo-Western hat, aber auch jetzt nicht unbedingt die gerne guckt. Aber den kann man sich echt so reinziehen wie ein Actionfilm mit Brutalität und mit wirklich guten Darstellern. Und interessant ist, man hat irgendwie komischerweise auch, man dreht dann ja in Almeria, wie auch hier, halt auch sehr schöne Felsformationen. Ja, und man hat dann einen Aztekentempel errichtet als Kulisse. Und die dient quasi als Versteck von Satana. Und das ist irgendwie so eine Bildcollage. Ja, aus Almeria im Hintergrund und vorne dieser Tempel. Sah ganz komisch aus, habe ich noch nie in einem Italo-Western gesehen, dass man sich so eine Mühe macht. Weil,
wie so ein Mate-Painting, ne? oder?
Ja, ganz komisch, ja. Genau. Sehr neue Art. Das habe ich davor und danach nie wieder gesehen in diesem Genre. Deshalb kam das direkt so in meine Augen, dachte, irgendwas stimmt doch da nicht. Und man sieht es halt auch immer wieder, ne? Also man hat schon gedacht, okay, wenn wir das jetzt hier bauen, dann zeigen wir euch das auch oft. So,
ja, war wahrscheinlich nicht so günstig.
Nee, das glaube ich auch. Ja, sehr, sehr schöner Film, wunderbare Präsentation. Da kann man wirklich nur staunen, wie gut so eine Blu-ray aussieht, wenn da ein 4K-Master vorliegt, bei dem man auch gut restauriert hat. Ja.
Aber die haben jetzt nur diesen einen gebracht. Es gibt ja irgendwie 5 oder so. Ich weiß zumindest, in England ist ja diese Collection rausgekommen. Da waren irgendwie 5 Satana-Filme.
Das werden die Satanas aus der Satana-Reihe sein. Ich glaube, die fingen 1970 an. Da haben wir den ersten mit Johnny Gacko. Und dann gab es 4 oder 5, wo irgendwie der Name drin auftauchte. Und das werden vermutlich die sein, die in der Box sind. Weil dieser hier, der ist eigentlich unabhängig. Wie das im Ausland aussieht, weiß ich nicht. Aber hier haben wir ja diese deutsche, italienische Koproduktion und hier ist er im Katalog von Lisa Film damals erschienen. Deshalb auch bei Subkultur im Rahmen der Lisa Film Collection, wo dann halt auch die Supernasen drin rumparken. Danach kommt dann Satana so ungefähr.
Die Supernasen haben wir mal mit 2 anderen Freunden geschaut. Ne? Das war, wir hatten eine Menge Spaß an dem Abend. Auf jeden Fall.
Wo sie in Bud Spencer sind.
In Bud Spencer sind, genau. Ey, was für ein Scheiß, ey. Aber gut. Ach ja.
Ja, wie geht's bei dir weiter? Du versprachst ja, Klebriges wie ich mitzubringen.
Genau, und ich bleibe auch in Japan, aber ich bewege mich ins Jahr 2014 und hab uns Tetsuya Nakashimas The World of Kanako mitgebracht. Und das war mal, so viel sei schon mal vorab verraten, das war ein wilder Trip. Worum geht's? Im Mittelpunkt steht Akikatsu Fushiyama, gespielt von Kuji Yakusho, ein ehemaliger Polizist, der ja im Grunde genommen alles verloren hat. Job, Ehe, eigentlich auch die Würde, arbeitet mittlerweile als Wachmann, hat ein ziemliches Alkoholproblem, Depressionen und auch ja ein ziemlich großes Aggressionsproblem. Das ist so sein Alltag. Und der, ganz zu Beginn, sieht man einen ganz, ganz krassen Überfall auf irgendwie so einen Spätkauf, also so einen Supermarkt, der 24 Stunden auf hat, wo einer von oben nach unten wirklich eklig explizit aufgeschlitzt wird. Eine junge Frau, ein Teenager, wird mit einer Mülltüte erdrosselt und er ist eben als erster vor Ort, weil er der Wachmann für diesen Supermarkt eigentlich ist. Und so beginnt diese ganze Geschichte. Erstmal hat man überhaupt gar keinen Plan, in welchem Zusammenhang das später, also dieser Beginn stehen wird. Aber der Film springt dann so ein bisschen hin und her in den Zeiten. Und man sieht auf jeden Fall auf einmal, dass ihn seine Ex-Frau kontaktiert. Und das ist dann auch in der Jetztzeit, weil die gemeinsame Tochter Kanako, gespielt von Nana Kumatsu, seit 6 oder 7 Tage, die Ex-Frau weiß es auch nicht mehr so genau, verschwunden sei. Und in ihm, also in Akikatsu, erwacht so ein letzter Funk väterlicher Verantwortung und er beginnt eben als ehemaliger Polizist auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Soweit so klassisch, denn was dann folgt, ist ganz und gar kein klassisches Kriminaldrama oder wie man es auch immer titulieren mag, sondern eine Odyssee durch menschliche Abgründe. Denn je tiefer Akikatsu in Kanakos Leben eindringt, man muss dazu sagen, wir haben hier so einen krassen Anti-Charakter als Hauptdarsteller, denn Akikatsu, der ist ein Arschloch durch und durch, der auch keinen Kontakt mit seiner Tochter hat. Ich kann ihn leider nicht spoilerfrei durch diesen Film gehen, das funktioniert einfach nicht, aber der seine Tochter vergewaltigt hat, der ganz zu Beginn, nachdem seine Ex-Frau ihn angerufen hat, bei der wieder ungewollt einzieht, die erstmal vergewaltigt und verprügelt, und zwar richtig heftig verprügelt. Also der ist ganz und gar kein Charakter, mit dem man 120 Minuten, geht der Film, glaube ich, eigentlich verbringen will. Und Umso mehr wir ihn auf dieser Reise nach der Suche seiner Tochter begleiten, umso deutlicher wird, dass seine Tochter eben nicht die unschuldige oder das engelsgleiche Kind ist, das er an Erinnerung hat und wie sie auch teilweise in so Rückblenden gezeigt wird. Ja, die war total beliebt in der Schule, die ist schön, die ist charismatisch, aber die ist vor allen Dingen, und das stellt sich immer mehr heraus, manipulativ, gewalttätig, die ist sexuell aggressiv und irgendwie verwickelt in ein Netz aus Drogen, Prostitution, Erpressung und vor allem Missbrauch. Das ist so eine Lolita der Zerstörerinnen. So, ja, könnte man sie beschreiben. Das Tolle, was der Film macht, ist, man sieht sie immer nur in Rückblenden, lernt sie so Stück für Stück über die 2 Stunden kennen. Boah, ich hatte wirklich Herausforderungen mit dem Film, weil der ist anstrengend. Wir haben ganz viele grelle Farben, wir haben abrupte Zeitsprünge, wir haben diese Split-Screens, also alles, was man so von klischeemäßigen 90er-Jahren-Filmen eigentlich auch kennt. Wir haben so einen wirklichen, ja, ich hatte teilweise eine Reizüberflutung, weil der Film, ja, wie kann man das beschreiben? So eine Mischung ist aus Natural Born Killers, Old Boy, um beim Asiatischen zu bleiben, und Trainspotting. Aber mit so viel negativen gewürzt ist, ja, das hat mich wirklich streckenweise wirklich runtergezogen. Also wir haben da nachher Szenen, ja, wir haben, also irgendwann, wie gesagt, ich muss einfach spoilern, weil das einfach mit den Emotionen da so mitspielt. Wir haben, irgendwann kommt raus, dass Kanako einen Mitschüler, der immer gemobbt worden ist, instrumentalisiert, um nachher für einen Kinderhandelring zu missbrauchen. Und du siehst eine Szene, wie der Junge, der ist da wahrscheinlich Anfang 20, auf so einem Bett liegt, ja, und ist so bondage-mäßig gefesselt, das Beine hinten gespreizt, also ist der Arsch gespreizt, und so eine ganze Bande von alten Männern bumst den einen nach dem anderen. Und dann das ist wirklich heftig, wenn man dann nachher sieht, wie der unter der Dusche steht, in dem das Blut aus dem Arsch läuft. Und ich habe da gesessen und gedacht, boah, was ist das hier, was ich gucke? Ich meine, der ist ab 18, auch in Deutschland ungekürzt ab 18, aber das ist schon eine harte Nummer. Ja, da wirst du irgendwie zugeklotzt mit von musikalisch, von Opern über Elektropop bis zu klassischem Jazz, teilweise alles untereinander. Also ich habe da gesessen und hatte teilweise maximale Reizüberflutung, was das alles betrifft. Das ist aber, das muss man sagen, erstmal alles so over the top, wie es klingt und auch ist, spielen die alle unfassbar gut, und das ist unfassbar wertig gefilmt und sehr intensiv vor allen Dingen. Also es ist emotional sehr, sehr intensiv. Man, trotz der Tatsache, dass es keinen einzigen Charakter in diesem Film gibt, den man irgendwie auch nur ansatzweise mögen kann, hat mich das sehr, sehr gepackt, aber auch sehr körperlich gefordert. Ich hatte das letzte Mal, hat mich das so beschäftigt nach dem Film mit Darren Aronofskys Requiem for a Dream, den ich sehr mitgenommen hat. Das klingt jetzt irgendwie völlig dramatisch, aber das ist einfach ein Film, der fordert, und der verweigert sich auch jeglicher Erlösung am Ende. Also es gibt ja keine Gerechtigkeit, es gibt keine konkrete Auflösung, es bleibt im Grunde genommen nur sowas, was Leeres. Und das macht den Film tatsächlich auch relativ stark, weil der uns in so eine Welt führt, wo irgendjemand so Stück für Stück nach so einer kleinen Wahrheit greift und dabei aber irgendwie alle nicht bemerken, wie sie sich selber anlügen. Denn irgendwie sind das hier alle denken, sie wären im Recht und wären Gute, die wir hier kennenlernen. Und am Ende des Tages sind sie alles aber eigentlich nur Leute, die sich selbst anlügen. Hm. Ja, ziemlich, ziemlich geiles Teil, der einen in so einem Strudel aus Gewalt, Schuld und auch Selbsttäuschung, wie gerade schon angeteasert, reißt und aber am Ende wenig Trost spendet. Also das ist kein Spaßfilm, muss man sagen, wie man wahrscheinlich auch raushört. Aber ja, ich hab den schon lange hier liegen, lange vor mich hergeschoben irgendwie, weil ich schon ein paar Mal gelesen hatte, dass der nicht ohne ist. Und jetzt dachte ich so, ja, komm, bist eh gut gelaunt. Kann man ja mal runterziehen, ne? Habe ich ihn angeschaut. Hat geklappt. Ja,
sag den Titel doch mal.
World of Kanako.
Okay.
Hast du was Erheiterndes?
Ja, ich sag mal so, gewisse Elemente, von denen du sprachst, die tauchen auch hier bei Nackte Eva auf von Joe D'Amato. Aber das ist ja fast eine Selbstverständlichkeit, wenn der Name D'Amato fällt. Hier bei Eva Nera aus Italien 1976 geht es auf jeden Fall sehr sexuell zu, aber was die Brutalität angeht, hält es sich in Grenzen. Der gut betuchte Judas Carmichael ist ein Schlangenliebhaber. Da kommt ihm die sexy Schlangentänzerin Eva gerade recht, die sein jüngerer Bruder Jules am Flughafen kennengelernt hat. Judas bietet der sehr viel jüngeren Eva an, bei sich in Hongkong zu wohnen. Es dauert nicht lange, bis sich Jules in Eva verliebt, doch die ist eigentlich lesbisch und vernarrt in Gary, eine Europäerin. Als er die beiden beim Sex beobachtet, schmiedet er einen tödlichen Plan. Ja, Joe D'Amato. Joe D'Amato, Laura Gemser, Gabriele Tinti und Jack Palance in einem Film. Das kann nur Spaß bringen. Ja, ich wollte schon sagen, das kann nur Spaß bringen. Spaß hat hier Jack Palance eigentlich nur mit seinen Schlangen. Jack Palance wird hier nicht rumvögeln, man sieht ihn auch nicht nackt, sondern eigentlich mal in feinen Anzügen. Und verdammt, dann hat er da seine Giftschlangen oder Würgeschlangen in so Plexiglasbüffeln in seinem Haus. Und das sieht schon mal an sich sehr, sehr bizarr aus, also auch sehr schlangenfeindlich, würde ich mal sagen, die Umgebung. Der ganze Film hat aber wirklich eine tolle Ausstattung. D'Amato hat hier on location in Hongkong gedreht. Oder halt in Italien in den Studios den Rest erledigt. Aber Hongkong wird toll eingefangen, das sieht sehr schön aus. Wir haben hier einen Film, der erstmal auch ganz genau, der würde auch in diese Black Emmanuel-Reihe passen. Und D'Amato hat ja den zweiten Black Emmanuel gedreht. Und der ist quasi der Film Nackte Eva, der ist nach diesem Black Emmanuel 2 gekommen. Da hat er ja noch 3 und 4 gedreht und sämtliche andere Filme davor und danach, auch mit Laura Gemser, die ja immer wieder aufgetaucht ist in seinem Werk. Und das ist ja auch sehr schön, die ist ja auch sehr schön und die macht auch hier wieder eine gute Figur. Wir sehen sie hier häufig bei ihren Schlangentänzen. Das ist toll gefilmt, das ist auch sehr schön von Piero Umiliani, so heißt der Komponist, hier vertont. Nico Fidenko hat wohl keine Zeit gehabt, der ist ja sonst meistens immer bei D'Amato und bei Emmanuel dabei, aber Uli Mignani hat hier auf jeden Fall ziemlich gut ähnliche Klänge an den Tag gelegt, die dann auch ganz toll sind, wenn man dann Hongkong sieht und im Vordergrund tanzt, im Hintergrund sieht man halt das Wasser und sowas. Das ist sehr schön und D'Amato hat hier auch wieder selber die Kamera geführt, also Regie und Kamera wieder beides zusammen und das finde ich auch immer toll, weil wenn D'Amato selber auch noch filmt, dann sehen die Filme halt auch einfach richtig schick aus, weil da hat er einfach eine Hand für. Und ich finde ja so, dass D'Amato sehr unterschätzt ist, was seine Qualitäten angeht. Liegt vielleicht auch daran, dass diese Filme, die eben nicht so eine hohe Qualität haben, wie zum Beispiel Insel der Zombies, irgendwie die populäreren sind, wegen dem Zombie-Thema. Ne, er erreicht wahrscheinlich mehr Leute mit als mit Nackte Eva, der halt einfach wieder visuell ziemlich beeindruckend ist, wie auch die Emmanuel-Filme von ihm, also die Black Emmanuel-Filme, die halt auch dieses Globale haben und Tempel und Dinge, von denen man eigentlich gar nicht zu träumen wagt, einem gezeigt werden. Und so hat dieser Film ja auch das Problem, wir haben ja zum Beispiel einmal so eine Tiersnuff-Szene in Anführungszeichen. Da habe ich mich nämlich gefragt, da können wir mal kurz drüber nachdenken, inwieweit das Tiersnuff ist. D'Amato war in Hongkong unterwegs auf einem Wochenmarkt. Unsere Eva und unsere Gary, die schlendern so durch die Straßen. Und man sieht, offensichtlich ist das auch eine Collage, weil man sieht plötzlich einen Koch, der so eine Schlange aus seinem Korb da rauszubillt und die wirklich wie so ein Gummischlauch abzieht. Der häutet die Schlange bei lebendigem Leibe. Hackt dann hinten noch den Schwanz ab, bricht irgendwann letztlich das Genick und zackt die da ganz schnell mehrere Stücke und schmeißt die Stücke direkt in die Pfanne und die brutzeln da. Also,
aber es ist Tiersnuff natürlich.
Ja, die Frage ist, weil der Typ, der stand da ja sowieso. Die Zubereitung von Schlangen ist in Hongkong jetzt ja, auch nichts Neues. Es ich ist weiß, halt deshalb Tiersnuff, ne, weil sie die Kamera jetzt drauf, die Schlange genau, war noch im Leben genau. Und sie wird vor der Kamera getötet. Das ist halt, eigentlich muss man nicht drüber diskutieren, aber dadurch, dass sie halt direkt zubereitet wird.
Das ist nicht für den Film getötet einfach, worden. Ne,
offensichtlich. So also jetzt, ist es genau. Aber
kommt jetzt mal so rüber. Ne?
Genau, es ist halt nur in dem Moment erstmal so ein Schlag ins Gesicht des Zuschauers, weil er das nicht erwartet und weil die Schlangen sonst hier eigentlich sehr gut wegkommen. Also der Film ist ja sehr schlangenlastig. Allein schon der Name Eva erklärt ja schon alles. Dann haben wir einen Judas. Ne? Also irgendwie ist der Film sehr schuppig und hier wird natürlich auch sehr viel rumgefummelt an anderen, an sich selber, mal in Form von unserem Tinti, mal in Form von unserer Eva, mal von Gary. Also alle sind irgendwie dabei und wenn es nicht gerade unsere drei Bekannten sind, sind es halt irgendwelche anderen Leute, die alle mal irgendwo rumfummeln wollen oder sie gehen zu erotischen Massagen. Da habe ich dann Geräte gesehen, die habe ich noch nie zuvor gesehen. Da liegt sich dann Eva und Gary auf dem Bauch. Und da kommen so Damen mit so Kitteln und die ziehen sich dann über ihre Hand so eine Art, wie so ein Batterieblock.
Der
so
Anal Intro, oder?
Irgendwas vibriert jedenfalls, ne, durch die Hand. Das ist quasi so eine Vibrationsmassage, die aber durch die Hände ausgeführt wird.
Das ist, ich musste also dran denken an Top Secret, diesen Film mit Val Kilmer, ja, Gott habe seiner was auch immer Seele gnädig, wo der sitzt in so einem Knast, irgendwie besucht so einen Typen, der im Knast, einen Freund, der im Knast sucht, und dann unterhalten die sich so völlig normal und dann sagt der andere auf hier jetzt und gleich so, ich habe alles versucht, ich habe irgendwie die und die angerufen, meine Frau will keinen Orgasmus bekommen, und er holt so eine Faust raus, die man so betreiben kann, die ja so vibriert dazu. Guck mal hier, der Anal Intro, da versucht den mal. Entschuldigung, ich habe ja so ein Konzept gebracht, aber dass ich wieso auch immer mal ein perverses Stück Hirn da jetzt dran denken musste. Massage.
Also genau, die Erklärung war ja auch einfach, es vibrierte ja, das ist halt einfach, die fährt dann mit ihrer eigenen Hand und die Vibration kommt von oben, geht durch ihre Hände und die fährt dann über den Körper von Eva, ne? Es ist halt absurd, dass man sich überhaupt zu solchen Erotikmassagen begibt, wo einen dann fremde Leute durchvibrieren. Aber das schien da irgendwie relativ normal zu sein. Und das ist das Schöne, man sieht so Dinge, die wird man niemals selber sehen, weil es sie vielleicht auch in dieser Form gar nicht mehr gibt. Und das ist ja eine ganz andere Welt, in der man sich da bewegt, 76. Und das macht dieses Kino halt auch einfach immer aus. Und da ist natürlich auch viel Langweiligkeit dabei. Also man sollte hier halt nicht viel Action erwarten, eigentlich gar keine. Aber um das zu spoilern, ich spoilere es mal so, ohne dass man erfährt genau, wem es passiert. Aber als du eben von dieser analen Penetration sprachst, das wird hier natürlich auch stattfinden. Aber es wird eine tödliche anale Penetration durch eine Schlange geben. Leider im Off, aber die Vorstellung macht es am Ende dann aus.
Oh Gott. Ja. Also im Vergleich zur letzten Gazette, wo wir uns irgendwie später darüber unterhalten hatten, als wir im Auto waren, dass die doch recht negativ war, was die Filmauswahl betrifft. Zumindest, ich glaube, wir hatten beide nicht so richtige Highlights dabei. Haben wir heute hier eine Highlight-Folge, glaube ich.
Ich hatte ja, glaube ich, war das die Folge, wo ich am Anfang nur Alucarda dabei hatte?
Genau, und dann war gut.
So stetig
und dann kam ich.
Ja, genau. Ich glaube, du hattest gar nichts.
Ich hatte noch Heretic, hatte ich noch die erste Hälfte gelobt, und Trap, da habe ich auch gesagt, die erste Hälfte ist noch okay, und dann ging es aber auch da bergab. Ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Ach, Abigail, genau.
Ja, genau.
Ein Totalausfall. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute so viele Granaten dabei haben. Denn auch ich würde jetzt mit meinem dritten Film, mit einem top aktuellen Film, meine heutige Filmauswahl abschließen wollen. Denn ich war im Kino und top aktuell, der ist letzte Woche im Kino angelaufen, in Amerika sowie auch hier. Und wir reden von Sinners, der hier in Deutschland Blood and Sinners heißt. Also da hat man nochmal irgendwie gedacht, so die Marketingabteilung, da müssen wir nochmal ein Blatt davor knallen, damit es auch jeder versteht. Ich bleib, weil ich ihn auch in Original, in OV geschaut habe, bei Sinners. Regie Ryan Guckler, der hat Regie geführt bei Creed. Das ist dieses Apollo Creed-Sohn-Ding mit Sylvester Stallone auch teilweise. Und bei Black Panther, dieses Marvel-Ding. Also eigentlich gar nicht meine Zielgruppe. Aber ich hatte ihn auch gar nicht so arg auf dem Bildschirm. Aber ich wollte mit dem lieben Andreas, meinem lieben Freund Andreas, ins Kino gehen. Und wir hatten uns schon längere Zeit verabredet. Und habe dann die Empire-Kritik, also Empire Magazine in England, die Kritik, ich mag die. Ich finde, die haben immer gute Kritiken und oft treffen die so meinen Geschmack gelesen. Die haben dann irgendwie 4 von 5 Sternen gegeben. Ich habe auch nur unten die Verdict, also die Zusammenfassung gelesen, damit irgendwie nichts gespoilert wird. Und habe gedacht, so komm, da stand dann irgendwas von Vampiren und das schien ja irgendwie eine Genreproduktion dann offensichtlich zu sein. Gehst du mal rein. Und so viel sei verraten, hab es nicht bereut. Worum geht's? Im Jahr 1932 kehren die Zwillingsbrüder Smoke und Stack, beide gespielt von Michael B. Jordan, beide Veteranen des Ersten Weltkrieges nach Jahren in Chicago, wo sie als Soldaten, so nannte man das früher, für Al Capone gearbeitet haben. Also sie haben im Grunde genommen die Drecksarbeit gemacht, also die Morde, kehren die zurück in ihre Heimatstadt Clarksdale in Mississippi und planen dort mit dem in der Großstadt offensichtlich erworbenen Geld, weil sie scheinen Geld zu haben, einen sogenannten Juke Joint zu eröffnen. Das ist ein Musikclub, der eben der afroamerikanischen Gemeinschaft als Ort der Zusammenkunft dienen soll. So. Und unterstützt dabei werden sie von ihrem jungen Cousin Sammy, gespielt von Miles Caton, genannt Preacher Boy. Wieso Preacher Boy? Weil er der Sohn des ortsansässigen Pfarrers ist und außerdem ist er ein sehr talentierter Blues-Gitarrist mit einer besonderen Gabe, die ich aber nicht verraten will. Weil hier in dem Fall will ich nicht irgendwas spoilern, was man nicht schon im Trailer sehen kann. Und ja, so sehen wir diese beiden Brüder auf alte Freunde treffen, auf alte Familie, aber auch natürlich auf altes Leid. Denn wir befinden uns in Mississippi, die Rassentrennung gibt es noch immer, Schwarze arbeiten auf Baumwollfeldern, die Weißen haben das Sagen, es herrscht insbesondere bei der schwarzen Bevölkerung überall Armut. Und meistens ist, ja, so ein wenig Alkohol und der Blues das Einzige, was die Leute im Alltag ablenken kann. Und so eröffnen die beiden eben ihren Juke Joint oder wollen den eröffnen, um so ein bisschen Licht in diese dunklen Zeiten zu bringen. Die beiden sind super smart. Man merkt schon so ein bisschen, die sind sehr eng miteinander, aber die sind schon, ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. So viel sei gesagt. Und am Tag der Eröffnung des Clubs will Preacher Boy sich gerade auf den Weg machen nachmittags, als sein Vater, der ortsansässige Pfarrer, ihm folgende Worte mit auf den Weg gibt. Und der sagt dann so im Englischen: "You keep dancing with the devil, one day he's gonna follow you home." Und das ist so ein bisschen, was der Film aufgreift, denn damals galt die Bluesmusik als Teufelsmusik. Das war so ein relativ weit verbreitetes Klischee, was wohl, so habe ich gelesen, daran gelegen hat, dass es im Blues die sogenannte Blue Note gibt oder Blue Notes. Die Blue Note kommt in der europäischen Tonleiter, wo man ja irgendwie unter anderem Dur und Moll haben, nicht vor. Und spielt man sie in einer Du-Tonleiter, ergibt das Tritonus, ich muss es auch googeln, auch genannt Diabolus in Musica. Und das wird als schiefer Akkord empfunden. Und weil dieser Tritonus eben Teufelsakkord genannt worden ist, damals wurde Blues eben, die Musik Blues, wo dieser Akkord benutzt worden ist, als Musik, die der Teufel begünstigt, tituliert.
Okay, so. Sehr schön. Ja. Das war mir zum Beispiel auch neu, habe ich in diesem Zusammenhang nie gehört. Und ab sofort werde ich bluesige Musik ganz anders wahrnehmen.
Ja, genau. Und diese Thematik nimmt der Regisseur hier, der Googler, wunderbar mit auf, denn die Eröffnung des Clubs zieht eben nicht nur Musikliebhaber an, sondern auch eine Gruppe von Vampiren. Angeführt von dem irischen Vampir namens Remick, gespielt von Jack O'Connell. Und der wird auf Sammys Bluesmusik aufmerksam und sehen die sich da von der Gruppe von Vampiren belagert. So, das klingt jetzt erstmal alles nach From Dusk Till Dawn. Man muss vielleicht dazu sagen, dass in dem Moment, wo genau das passiert, 90 Minuten vom Film schon rum sind. Also wir haben 90 Minuten eher ein Krimi-Drama-Coming-of-Home-Ding. Ja? Denn wir haben hier eine schöne Ode an den Blues, an die Musik eigentlich als Lebenselixier. Und das wird eben mit dieser Vampir-Thematik am Ende garniert. Das greift natürlich auch so Themen auf, wie, ich habe mal gegoogelt, irgendwie zu dieser Zeit gab es irgendwie die Jim Crow Era. Das war die Rassentrennung. Die gab es von 1877 bis 1964. Und das wird eben dann auch mit diesem Vampir-Motiv als Metapher irgendwie für die kulturelle Ausbeutung genutzt. Das klingt jetzt erstmal irgendwie so, oh mein Gott, das ist mir alles viel zu politisch oder viel zu irgendwie aufgebauscht, aber das ist am Ende richtig, richtig geil, weil es ist einfach ein guter Vampirfilm mit viel, viel Blut. Wir sehen auch ein paar schöne Ku Klux Klan-Mitglieder, die sehr, sehr blutig erschossen werden. Das hat eine Menge Spaß gemacht, aber wir sind da raus, Andreas und ich, und wir haben schon im Kino gesagt, eigentlich ein geiler Film, aber wir wussten erst nicht so recht damit anzufangen, weil erstmal geht der 138 Minuten, das ist jetzt auch gerade nicht gerade wenig, dann passiert da irgendwie 90 Minuten lang außer Freunde treffen, Drama, Familie, bisschen Krimi, nicht wirklich viel, aber es hat nie gelangweilt, also es macht alles Sinn am Ende. Und am Ende kommen eben die Vampire und da gibt es Szenen, Björn, die sind super. Es gibt eine Musikszene und ich, keine Ahnung, wieso ich da so drauf abfahre mittlerweile. Ich fand ja auch Joker Foyer Adieu super, aber dann, sie stehen draußen, diese Vampirgruppe, und spielen Banjo und tanzen dazu. Und das ist aber einfach im Gesamtkontext des Films stimmig. Und deswegen hat es so viel Spaß gemacht, wenn auch drin getanzt wird und ja, ist ein interessanter Film. Ich glaube, dir wird der gefallen, wenn man sich darauf einlässt. Also wenn man, der Trailer verrät eben, dass es Vampire gibt. Ne? Wenn man das nicht wüsste, glaube ich, wäre es cleverer gewesen, das im Trailer nicht zu erwähnen. Aber es verrät auch nicht so viel. Es gibt ein paar schöne Wendungen. Der ist wunderhübsch fotografiert. Der ist auf 70 mm geschossen. Also wir haben ja wirklich schönes Filmkorn. Wir saßen in der dritten Reihe. Das war wirklich schön anzusehen. Guter Film. Hat mich mehr als positiv überrascht.
Ja, klingt auch total interessant. Eigentlich jeder Film, den du heute mitgebracht hast, klingt so, als müsste ich mehr angucken. Gern geschehen. Ja, sehr schön. Das sind ja auch so Sachen, die gehen an mir dann auch gerne mal vorbei, weil es halt auch einfach irgendwann auch mal zu viel von allem ist. Ne? Man weiß nicht, in welche Richtung man überall gucken soll. Und ich hatte ja mal gesagt, dass ich grundsätzlich beim asiatischen Kino eigentlich immer interessiert bin oder ich da auch selten Filme sehe, die mir nicht gefallen, aber ich tatsächlich mich da nicht so oft hinbewege, weil das ist alles zu viel. Und hier stehen auch noch so viele rum, die ich immer noch nicht geguckt habe, teilweise seit 10 Jahren. Ja, und irgendwann kommt der Tag, so hier wie Sondheim. Den hatte ich, glaube ich, 15 Jahre so hier
gut,
stehen.
So gut.
Ja, der ist so toll, der Film. Ne? Dann denke ich auch so, ey, du hättest schon 15 Jahre länger mit Sondheim durchs Leben gehen können. Aber gut, ne, dafür hast du in den 15 Jahren andere Sachen kennengelernt.
Ja, genau. Ich meine, mir geht ja nicht anders. Wer weiß, was mir irgendwie, was ich noch nicht entdeckt. Und gerade Asien, ne, die hauen so viele Filme raus. Das ist unfassbar.
Ja, absolut. Das haben sie auch schon immer getan.
Da bin ich ja immer noch hinterher, die Alten irgendwie groß zu kaufen, ne, weil die eben auch schwierig zu bekommen sind oder erst jetzt neu aufgelegt werden. Und da kann ich mit neuen aus dem Jahr 2014, ne, das ist für mich ein neuer Film bei World of Kanako, ich weiß auch gar nicht, wieso. Ich glaube, ich habe irgendwann eine Kritik gelesen und habe ich ihn gekauft. Der stand jetzt auch, ich glaube, 3 oder 4 Jahre stand er hier rum, ne, also bevor ich ihn geguckt habe. Du hast noch was.
Ja, ich schließe ab mit L'Ossessa, das Omen des Bösen, Italien 1974, Regie Mario Gariazzo. Danila bekommt von ihrem Vater eine Jesusfigur zur Restauration geschenkt. Als sie des Nachts in ihrem Atelier arbeitet, wird die Figur plötzlich lebendig und entpuppt sich als der Teufel, der in Danila sein nächstes Opfer sieht. Als Besessene macht sie sich und ihrem Umfeld den Alltag schwer. Ja, mehr kann man da gar nicht zu sagen. Mit L'Ossessa haben wir hier auf jeden Fall ein waschechtes Der Exorzist-Plagiat. Mit 74, ein Jahr nach Friedkins Exorzist, auch entstanden. Und klar, entstanden auf dieser sehr großen Welle von Exorzist-Plagiaten, die ja vor allem auch aus Italien gekommen sind. Ich hatte dir ja im Auto von Der Antichrist erzählt. Da ist mir nachher im Übrigen eingefallen, dass der Holocaust 2000 auch von Alberto De Martino ist. Nachher ist es mir eingefallen. Ja, und das waren 2 dieser Filme. Dann haben wir noch diesen Ich kämpfe um dich, Shisai, und zahlreiche andere Filme. Und L'Ossessa ist aber einer der etwas unbekannteren aus dieser Reihe. Was eigentlich komisch ist, denn wir haben hier Ivan Rasimov als diesen erstmal Jesus. Und das ist wirklich das klare Highlight in diesem Film. Also diese Jesusfigur ist halt, das ist so eine große Jesusfigur, 1:1, so wie man sie in der Kirche hat, und die wird halt in dieses Atelier geschafft. Die ist so am Schimmeln und brackig und deshalb soll sie ja auch auf Vordermann gebracht werden. Aber in dieser Szene, in der unsere Daniela da am Werkeln ist, wird die quasi langsam lebendig und man hat halt quasi Ivan Rassimov gekreuzigt und dem dann irgendwie so die Haut komisch holzig angeschminkt und das fällt dann ab und er ist dann quasi irgendwann auch Ivan Rassimov als Teufel und klar, der rutscht dann über Daniela hierher und gibt ihr quasi seinen Dämon ab und steuert sie hier. Und dann haben wir im Grunde ja sehr viel, was halt auch im Exorzist passiert. Also im Grunde zieht sie hier die gleiche Show ab. Allerdings ist dieser Film sehr viel mehr auf Sex gebürstet. Ganz klar, also sie ist hier sehr lasziv dabei. Und sie hat halt auch diese üblichen Sachen wie Kotzen und so, diese aufgesprungenen Lippen. Das sieht doch alles ziemlich eklig aus. Stella Carnazina, zu der kann ich dir gar nicht viel sagen. Sie macht das auf jeden Fall ziemlich gut. So, dieses ganze destruktive Verhalten wirkt und ja, sieht wirklich eklig aus. Und wenn es dann halt noch in diese sexuellen Bereiche geht, dann wird es teilweise irgendwie so auch so ein bisschen unappetitlich. Wir haben Luigi Pistilli als Pater Xeno, der ist im Grunde hier so die einzige Hoffnung, unser Pater Maron quasi. Und wir haben als Psychiater Umberto Rao am Start, der ist ja auch sehr bekannt und taucht immer wieder auf im italienischen Kino. Also der Film ist im Grunde, könnte man sagen, von seiner Ästhetik her, könnte das auch ein Mario Landi sein, den er vor Patrick oder nach Patrick gedreht hat. Die könnten hintereinander laufen. Ja, es ist der gleiche Schmier, es ist die gleiche Patina. Ja, man ist immer so angezogen und abgestoßen gleichzeitig. Und hier das Programm hat man heute auch... Ja, absolut. Das hatte ich eben schon gedacht. Was ist das eigentlich, was einen daran so fasziniert und gleichzeitig abstößt? Aber da macht man sich ja, glaube ich, schon, seit man Filme kennt, Gedanken drüber. Ja, den Gedanken kannst du ja auch machen, wenn du einfach nur siehst, wie irgendeiner erschossen wird im Film. Kannst du dich ja auch fragen, warum findest du es jetzt gut, wenn du das in der realen Welt komplett ablehnst? Ne? Aber ja, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das ist so wieder so ein Film, wo man denkt, so, okay, danach fühlt man sich irgendwie ja, so ein bisschen ähnlich schmierig wie das, was man gerade gesehen hat. Wir haben hier noch einen Score von Marcello Giombini. Den kennen wir aus Maneater, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und so passt das auch. Also so späte D'Amato-Filme oder Landi und so, da weiß man in etwa, welche Ästhetik man hier erwarten kann. Das ist halt eben das, was bei der Antichrist eben nicht so ist. Der ist da in allem etwas feinsinniger als dieses grobe Ding hier. Der hat aber auch eine gute Atmosphäre. Also Gariazzo, der ist auch an so historischen Sets vor Ort, ne? Oder in so Höhlen und Begräbniskammern. Das macht alles Spaß und ich sag mal, er ist auf jeden Fall so im Mittelfeld dieser Exorzist-Okkult-Filmwelle aus Italien anzusiedeln. Kriegt man auch noch gut. Ist, glaube ich, 2017 erschienen als Blu-ray hier in Deutschland. Und man hat wohl da auch so ein bisschen Probleme gehabt, ein vernünftiges Master wohl aufzutreiben. Das sieht nicht mehr so gut aus. Und es ist auch der englische Titel. Und der heißt irgendwas mit Horrorshow irgendwie. Also völlig bekloppt, das Ganze. Und man hat da einige Laufstreifen drin. Aber immerhin in HD. Irgendwie passt zum Film. Nein. Also die Präsentation in HD mit so einer leichten Grindhouse-Fassung passt einfach irgendwie gut hier rein. Ich würde mir trotzdem ganz gerne in schön angucken. Ja, was es nächste Woche gibt, das weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß es fast genau.
Ja, da zumindest einer.
Gut. Dann würde ich sagen, bis demnächst.
Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.